Auch wenn man das schon jetzt so 50 Jahre so gemacht hat, kann es sein, dass man vielleicht 50 Jahre lang übergriffig war und jetzt lernen sollte, Grenzen zu wahren. Also das finde ich auch wichtig.
Semikolon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
Hallo und herzlich willkommen zum Semikolon Project Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und den richtigen Podcast eingeschaltet hast. Mein Name ist wie immer Sven Krawitz und ich habe wie immer wieder einen Gast zu Gast. Und das Coole ist an diesem Gast, oder sagt man Gästin? Gast. Das klären wir gleich, ob man Gast oder Gästin war. Das Coole ist, dass mein Gast noch nie in einem Podcast war, also Premiere. Und da freue ich mich natürlich total drüber. Und zwar freue ich mich ganz riesig. Vielleicht kennst du sie sogar aus dem Fernsehen. Sie war bei The Voice of Germany und beim ZDF 37 Grad. Vielleicht hast du sie schon gesehen. Und zwar freue ich mich riesig über Männer Mulugeta. Hallo Männer.
Hallo Sven, was für eine Einleitung.
Ich hoffe, ich habe Männer richtig ausgesprochen.
Ja, doch, das nehme ich so. Männer, ja. Männer, wird in Äthiopien gesagt. Männer.
Also das N.
Das E ist noch. Das N betont das E nicht ganz so breit, wie wir es hier vielleicht machen. Aber ich bin Männer gewohnt, Männer. Ich weiß, wenn man mich ruft.
Ja, ich finde es total schön, dass du heute die Zeit genommen hast und mit mir zu talken.
Danke.
Du hast viele interessante Themen, über die wir sprechen wollen heute. Aber zu Anfang finde ich es total cool, wenn du dich mal vorstellen würdest. Wer ist Männer?
Mhm. Männer ist vor allen Dingen gerade eine müde Mama. Aber ja, also wie du es schon so schön gesagt hast, viele Sachen gehören zu mir. Ich bin freiberufliche Sängerin und engagiere mich in der Freizeit als auch beruflich, versuche halt interkulturell zu arbeiten und meine Geschichte praktisch zu nutzen, die eines Mädels, was in Deutschland geboren worden ist, Kind von äthiopischen Eltern ist. Da versuche ich diese Geschichte zu nutzen und praktisch Brücken zu bauen. Genau. Und ich bin halt auch noch Mama seit einem Jahr und zwei Monaten.
Das ist, glaube ich, anstrengend, ne? Mama von so einem kleinen Kind?
Absolut. Also da merkt man noch mal, was für Power eigentlich noch in einem steckt. Denn wenn man denkt, man kann nicht mehr, muss man halt trotzdem weitermachen. Und aber ich denke mal, ich bin improvisieren gewohnt von meinem Job als freiberufliche Sängerin. Da ist irgendwie eh auch immer alles ein bisschen chaotisch. Deshalb, das bereitet einen für Elternschaft schon mal vor. Würde ich sagen.
Wenn du deinem Kind was vorsingst, findet er das schon toll oder sagt er dann eher so, oh, nee, Mama, lieber nicht? Also sprechen kann er ja wahrscheinlich noch nicht.
Nee, sprechen kann er nicht, aber er ist tatsächlich sehr musikaffin, würde ich sagen. Ich meine, während der Schwangerschaft habe ich auch super viel gesungen, bin viel aufgetreten, da konnte er sich ja dann auch gar nicht so entziehen. Und ja doch, also Einschlaflieder haben am Anfang nicht so gut funktioniert, weil er dann fast wacher wurde und dann ganz aufmerksam zugehört hat. Aber ja, Musik ist ein großer Teil bei uns, klar.
Genau, Musik ist ein Riesenthema bei dir. Irgendwie, ich finde es total cool, dass du das hauptberuflich machen kannst, weil viele können es halt nicht. Ich sag mal, die eiern rum oder versuchen natürlich irgendwie erfolgreich zu sein mit dem, was sie tun. Was machst du für Musik?
Selbstständig zu sein im Musikbereich ist natürlich auch hart. Also man muss da schon viel dranbleiben. Also ich bin nach dem Abi direkt in die Freiberuflichkeit gestolpert. Da war ich bei The Voice of Germany, einfach ausprobieren, gerade 19 aus der Schule raus und habe jetzt verschiedene Bereiche, in denen ich unterwegs bin. Also am liebsten mache ich Konzerte, in denen ich das Programm ganz selbst gestalten kann. Mache gerne eine Mischung aus eigenen Songs, äthiopischen Songs, aber auch Cover, die mich irgendwie inspirieren oder bewegen. Da habe ich dann kleine Formationen, Trio, bin aber auch mal mit einer Band unterwegs. Dann singe ich aber auch auf Hochzeiten oder Firmenfeiern. Macht da alles Mögliche. Und ich finde es eigentlich ganz cool, weil es so vielseitig ist. Aber es ist natürlich nicht nur das Schöne, was man dann hat, ne, das Auftreten, sondern es gibt auch Büroarbeit, Organisieren. Ja, dieses ganze Drumherum. Also es ist nicht nur der Glamour, sondern es ist halt auch Arbeit und man muss dranbleiben. Ja.
Das ist, glaube ich, das, was viele Menschen gar nicht sehen. Das eine ist natürlich, dass du auf der Bühne stehst. Aber das andere ist natürlich, du musst deine Songs schreiben, du musst die Songs komponieren, du musst die richtigen Leute haben an deiner Seite. Und klar, selbstständig sein heißt ja auch, die Steuern selber machen und alles, was dazugehört. Ne? Von daher ist er
absolut.
Ist ja schon ein wahnsinniger Job, den du da irgendwie machst.
Ja, und tatsächlich ist es auch leider die letzten Jahre dann manchmal ein bisschen zu kurz gekommen mit den eigenen Songs, weil man sich dann doch damit Geld zu verdienen und erfolgreich zu sein, ist natürlich noch mal ein bisschen schwieriger. Und ich finde es gar nicht schlimm, Coversongs zu singen. Ich kann da sehr gut meinen eigenen Bezug zu finden und dann wird es mein Song, den ich dann in Hommage natürlich an den Originalkünstler, aber den ich zu meinem mache. Aber da möchte ich auch versuchen, wieder mehr Fokus drauf zu legen, dass dieses Kreative nicht zu kurz kommt. Vor lauter Tagesgeschäft, sag ich mal.
Ich fand Junge von den Ärzten total cool. Das hast du ja, oder kann man ja hören, bei der F 37 Grad. Und das fand ich richtig cool. Also da habe ich echt gedacht, und das fand ich also sehr bewegend, den Song. Und ganz viele ZuhörerInnen im Publikum haben auch Taschentücher in der Hand gehabt und sich die Tränen weggetupft. Also Wahnsinn.
Ja. Genau, das war Schrei nach Liebe in dem ZDF, in der Reportage wurde das gefilmt. Genau, Schrei nach Liebe von den Ärzten ist ja super bekannt und wir haben da so eine bisschen akustische Version. Ja, genau, aber Junge ist auch gut, aber es ist ein anderer Song, genau. Und da habe ich dann eine Strophe geschrieben für die Opfer der Attentate in Hanau, weil ja irgendwie Schrei nach Liebe ist ja schon super alt, aus den 90ern, aber hat irgendwie an Aktualität nicht verloren. Und ja, da habe ich dann versucht, so ein Crossover zu machen mit einem Gedenken an die Opfer in Hanau.
Ich habe ja schon gesagt, du hast so viel zu erzählen. Wo wollen wir anfangen? Mhm. Ja, wollen wir in der Kindheit anfangen?
Gerne. Das ist chronologisch, macht Sinn, ne?
Vorne. Wir können auch jetzt hinten anfangen und arbeiten natürlich, aber.
Nee, gerne. Ja, also ich bin geboren in Wiesbaden und dann schnell auf die andere Rheinseite aufgewachsen in Weiler bei Bingen. Das ist ein kleines Weindorf hier am Fuße des Hunsrücks neben Rheinhessen. Und da habe ich die ersten über 20 Jahre meines Lebens verbracht. Meine Eltern sind beide Apotheker und waren dann dadurch schnell in Kontakt mit den Leuten im Dorf, denn so viele andere schwarze Familien gab es dort jetzt nicht. Und dann durch Kindergarten, irgendwie Naturschutzgruppen, irgendwann Karnevalverein, was weiß ich, verschiedene Hobbys sind wir dann halt auch ziemlich im Dorfleben, sage ich mal, integriert gewesen. Meine Eltern, meine Schwester und ich. Und ja, da bin ich dann halt aufgewachsen, ne? Dann weiterführende Schule. Und ja, und wenn wir bei dem Thema sind, damals habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Es hat einfach gut gepasst, dass ich ein bisschen anders aussah, weil das konnte ich gut nutzen für meine Singerei. Wenn man jetzt nicht so ein Problem hat mit Aufmerksamkeit und das gerne für sich nutzen kann, da war das dann irgendwie ganz praktisch, sage ich mal. Ich dachte immer, ja, rechtsradikale Nazis, das ist was, das gibt's irgendwo ganz woanders, nicht bei uns, ne? Aber ich meine, natürlich hat man da schon viele Erfahrungen gemacht, die ich jetzt im Nachhinein eher kategorisieren kann, ne? Dafür braucht man ja auch ein eigenes Bewusstsein. Und ja, dann bin ich irgendwann auf die weiterführende Schule, da habe ich dann Abi gemacht und ich würde, glaube ich, sagen, dass dieses Bewusstsein erst dann ein bisschen später kam. Okay, wer bin ich denn eigentlich? Okay, ich bin irgendwie Äthiopierin, ich bin Deutsche, ich bin eine schwarze Frau in Deutschland. Das sind dann ganz banale Themen wie auch Thema Haare. Ich habe sie immer geglättet, weil ich popkulturell und halt auch von meinem Links- und Rechtsumfeld das halt so gewohnt war. Und dann irgendwann zu sagen, hey, aber wie sind eigentlich meine Originalhaare? Und mich damit auseinanderzusetzen, das ist ja, gehört ja auch alles zur Wurzelbearbeitung, sag ich mal. Klingt wie eine Zahn-OP, aber du weißt, was ich meine.
Das heißt, du setzt dich für Rassismus ein oder beziehungsweise nicht für, gegen Rassismus.
Ja.
Nicht dafür, dagegen natürlich. Das heißt, du hast diesen Rassismus, den wir ja mittlerweile in Deutschland haben oder wieder haben, den hast du in der Kindheit gar nicht so gemerkt, dass du jetzt einfach irgendwie
anders
auch gesehen hast.
Ich glaube, dass es Rassismus immer gab und dass er sich nur unterschiedlich gekleidet hat vielleicht und dass man das unterschiedlich wahrgenommen hat. Also es gibt, ich versuche da schon immer zu unterscheiden zwischen so Mikroaggressionen, Alltagsrassismus, so kleinen Sachen im Alltag, die mich jetzt nicht sofort so verletzen, dass ich davon ich individuell persönlich, dass mich das jetzt super trifft, sondern dass es die Masse ist von ständigen kleinen Sachen. Und ich glaube, die habe ich auch viel in der Kindheit erlebt, aber nicht so richtig gemerkt oder nicht so richtig gewusst, was es ist. Das ist ja auch immer die Frage. Als Kind ist man oft so naiv unterwegs und weiß vielleicht nicht so genau, warum was so ist, ne? Also oder so Sachen wie zum Beispiel, wenn ich dann Komplimente für mein Deutsch sprechen bekomme, das ist ja noch positiv gemeint, aber eigentlich auch ein bisschen seltsam. Das heißt, wenn das ständig kommt, fängt es an zu nerven. Das sind so die Mikroaggressionen. Jetzt extremeren Rassismus, da gab es mal so Situationen mit dem N-Wort im Schulbus oder so weiter, aber die habe ich irgendwie schnell verdrängt. Das ist vielleicht auch mein Mechanismus, damit umzugehen. Und ich hatte eher das Gefühl, mit wachsendem Wissen, Bewusstsein, auch Vernetzung, dafür finde ich Social Media so klasse. Das hat mir zum Beispiel 2020 super geholfen, während Black Lives Matter nochmal groß geworden ist, mich da mit anderen schwarzen Aktivistinnen in ganz Deutschland da zu lernen, mich zu vernetzen. Dann, man braucht ja erstmal Wissen, um Sachen zu erkennen, sag ich mal. Deshalb, ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn jemand Fehler macht, ne? Und Fragen stellt, die vielleicht nicht so angebracht sind, wenn er bereit ist oder die Person bereit ist zu lernen. Und ja, ich möchte für Vermittlung stehen. Also mir ist es wichtig, deshalb Brücken bauen ist gerade irgendwie so Lebensthema, weil ich es wichtig finde, dass man irgendwie zusammenkommt. Wenn alle Gruppen so in ihrer Ecke sind und sich da verbeißen, dann findet kein Austausch mehr statt. Und es geht, glaube ich, nicht darum, dass alle jetzt beste Freunde werden und wir alle happy clappy zusammenleben, aber dass man sich toleriert, akzeptiert, verschiedene Lebensweisen. Ja, darum geht's irgendwie.
Ganz wichtig, ganz wichtig. Hast du in der Kindheit schon gesungen?
Ja, ich habe in der Kindheit gesungen, aber es hat irgendwie eher mit Schauspielern angefangen. Also in der Grundschule gab es eine Theater-AG und da habe ich immer super gerne, bin ich aufgetreten. Also es fing eigentlich damit an, keine Angst vor Menschen irgendwas zu tun. Und dann auf der weiterführenden Schule gab es dann eine Musical-AG. Das heißt, da musste ich dann singen und habe gemerkt, das ist irgendwie auch ein ganz schön cooles Ventil oder ja, eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Wobei meine Mama sagt, ich war schon früher musikalisch, keine Ahnung. Kann ich mich nicht mehr so erinnern, aber.
Ist deine Familie auch musikalisch, dass du sagst, okay, das habe ich von Papa oder von der Mama oder von der Oma oder vom Opa?
Also ich möchte da jetzt keinen beleidigen, aber ich würde sagen, nein. Die sind eher introvertierte Apotheker. Ich meine, meine Mama tanzt, finde ich auch gut, aber die sind eher so zurückhaltend im Hintergrund. Also es hat schon irgendwie bei mir angefangen. Genauso meine Schwester, das jetzt auch nicht so unbedingt Bühnen liebt oder so. Das bin ich schon eher ich.
Also warst du eigentlich schon immer, ich sag mal, eine Frontsau, irgendwie immer nach vorne und sei es jetzt Theater, Musical oder jetzt halt auch.
Ja. Irgendwie schon, doch. Und ich frage mich natürlich jetzt schon auch, das ist ja immer die Sache, man wird dann oft gefragt, du kannst doch bestimmt gut tanzen und du kannst doch bestimmt gut singen, weil alle Schwarzen können ja gut singen. Achtung, wieder ein bisschen seltsamer, stimmt nicht, sehen wir an meiner Familie. Aber also manchmal sind das Rollen, die man, glaube ich, einfach auch annimmt. Aber es stimmte halt bei mir jetzt, glaube ich, dann schon einfach. Ist ja auch okay, wenn es dann zusammenpasst. Ich mag Musik, das hat dann zusammengepasst. Aber es ist, glaube ich, schon auch eine Art gewesen, mit diesem Outstanding irgendwie klarzukommen. Ne? Dann nehme ich mir das und dann bin ich jetzt auch die Frontfrau, sozusagen.
Ich glaube, ich stelle mir das schwierig vor, wenn du sagst, klar, du sagst, du bist in Deutschland geboren, du fühlst dich als Deutsche und dann wirst du gefragt, ja, du sprichst aber total toll Deutsch oder du kannst nicht singen, weil du halt dunkelhäutig bist. Ich finde diese Integration, die in Deutschland normalerweise schon längst herrschen müsste, die ist längst noch nicht angekommen, oder? Wie siehst du das?
Ja, durchaus. Also früher hätte ich auf du sprichst gut Deutsch halt mit Danke geantwortet und jetzt bin ich halt so ein bisschen weiter und sage dann immer Danke, sie auch. Also manchmal. Ich glaube, das Problem ist, wenn man immer wieder auf seine Andersartigkeit klingt ein bisschen falsch, aber auf seine ja äußerliche schon andere Erscheinung angesprochen wird und das immer so outgecalled wird, ist es halt ein Problem. Es geht ja nicht darum, dass ich bin auch Äthiopierin. Diese Identität gehört auch zu mir. Also wir haben die Amharisch gelernt zu Hause, die äthiopische Sprache, Essen, Kultur. Also das ist auch präsent. Nur dass beides funktionieren kann, ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was wir mit vielen postmigrantischen Biografien haben, dass sie sich nicht wirklich hier willkommen oder Teil der Sache fühlen. Ich meine, wir haben ganz aktuell auch skandalöse Berichte über Remigrationspläne und so weiter. Da fragt man sich halt schon, wann gehöre ich praktisch denn jetzt dazu? Ohne dass ich jetzt sage, also ich habe keine äthiopische, dazu gehöre ich ja irgendwie auch. Aber ich bin hier geboren, das ist meine Heimat und das ist ein Problem, ja.
Warum sind wir Deutschen so? Hast du da eine Idee?
Ich weiß es nicht so wirklich. Ich habe das Gefühl, hier jetzt in meinem Umkreis ist es so, wenn man sich, was heißt denn auch schon genau integriert? Also welche Faktoren sind, wenn man sich, ich wollte sagen, wenn man sich integriert, dann wird man irgendwann akzeptiert. Aber was bedeutet das denn? Also muss man so und so viel Pobbe oder Bier trinken oder bei so und so viel, weiß ich nicht, Kerbfasnacht oder sonst was mit? Also welche Faktoren gehören zu einem Deutschsein dazu, frage ich mich, ne? Steuern zahlen? Ich weiß nicht.
Ich auch nicht.
Ich habe so... ich weiß es nicht so genau. Es geht ja auch nicht darum, dass irgendjemandem etwas weggenommen werden soll. Es kann ja jeder seine Kultur, also die deutsche Kultur gibt es ja in dem Sinne, also es gibt ja jede. Also ich weiß nicht, Dirndl ist ja jetzt auch nicht unbedingt deutsche Kultur. Es hat jetzt bei uns in Rheinhessen jetzt eigentlich auch nicht so wirklich. Ich will sagen, welche Faktoren wären denn praktisch genug, frage ich mich manchmal, ne? Denn ich merke, ich fühle mich, ich bin ja auch eigentlich nicht integriert, weil ich bin ja hier geboren. Ich kann mich ja nirgendwo rein integrieren, wo ich eh schon Teil bin. Deshalb ist das auch schon seltsam, wenn das jemand sagt, ne? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man auch akzeptieren, dass sich Dinge ändern. Also.
Ich glaube, das, was du gerade sagtest, dass wir Deutschen nicht so diese Kultur haben. Weil ich bin jetzt zwischen Hannover, Hamburg, Bremen zu Hause. Hier gibt es keine Kultur. Also das ist halt so, es gibt keine vernünftige Esskultur, es gibt keine Kultur, wie es jetzt zum Beispiel in Bayern ist, dass sie dann Maibaum aufstellen oder ja, ganz anders gefeiert im südlichen Teil von
ja, stimmt, das ist bei uns schon auch anders. Ja, also ja,
genau, ihr habt diese Weinregion, da wird das Wein wird ja ganz anders gefeiert.
Weinlese
und so weiter.
Aber hier oder auch Fasenamt, wenn ich
dran
denke. Ja, ich habe ja 11 Jahre lang hier Vorträge und so gemacht in der Weilerer Fasnacht. Ich war jetzt auch nicht immer super divers unterwegs. Gut, da eigentlich ist der Ursprung von Fasnacht ja richtig toll. Da wurden ja politische Vorträge gemacht mit so einem Scherz, wurden da. Ja. Das ist eigentlich richtig toll. Natürlich gibt es da wie immer dann halt verschiedenste Interpretationen von Fasnacht. Dann ist es manchmal mehr Trinken und dann geht es auch mal unter die Gürtellinie. Das ist dann nicht unbedingt vielleicht das Beste für jeden, aber ich weiß nicht, man kann ja nicht verlangen, dass man nur die, also dass man das alles mit, es gibt ja auch in Deutschland geborene Deutsche mit deutscher Biografie, die das jetzt toll finden. Ne? Also was sind die Parameter, frage ich mich dann.
Also ich glaube ganz jetzt im Gespräch, ich glaube, weil wir Deutschen wenig Kultur haben und die Ausländer natürlich ihre Kultur mitbringen, die natürlich auch ganz anders zelebriert wird, vom Essen her oder vom Leben her und so weiter, dass wir dann Probleme mit der Anpassung haben. Das kam mir gerade so durch den Kopf, ob ich da jetzt richtig liege oder nicht, keine Ahnung. Was könnte uns sein?
Also ich glaube, Fakt ist, dass Menschen, die migrieren, also Migranten, irgendwie ihre Kultur natürlich auch ein bisschen bewahren wollen. Ich meine, es gibt ja unterschiedlichste Gründe, warum man
in
seinen Heimat... Ja, mit Sicherheit, es hat gute Aspekte, es hat bestimmt aber auch die Aspekte von nicht loslassen. Es ist ja auch so, dass oft Migranten fast konservativer sind als die Menschen in ihrem eigenen Land, weil sie natürlich irgendwie konservieren ihre Erinnerungen und so weiter. Ich habe gerade ein interessantes Buch gelesen von einem Schriftsteller, Fatih Çevikoğlu heißt er. Da spricht er von seiner Mutter und ihrer psychischen Erkrankung, die als Arbeitsmigrantin, also damals hat man Gastarbeiter gesagt, die da gekommen ist, immer mit der Hoffnung, irgendwann wird sie zurückkehren. Und irgendwann hat sie gemerkt, diese Hoffnung erfüllt sich nicht und irgendwie in Deutschland sind die auch nicht richtig angekommen durch damals politische Fehler von Ghettoisierung, eigene Klassen, nicht richtige Sprachkurse und so weiter. Und das passt ja auch zum Podcast, ne? Diese Thematik, was das macht ja was mit dir psychisch. Und deshalb klammerst du dann vielleicht noch mal mehr an deiner alten Heimat. Ne?
Nee, glaube ich auch.
Und das clasht dann irgendwie. Ich meine, ich habe auch viel Familie in den USA. Gut, auch gibt es viele problematische Teile da. Aber was ich interessant finde, ist, dass sie sich sehr, dieser Patriotismus, wirklich, wie gesagt, gefährlich und so weiter, aber dass sie sehr gut ihr Äthiopischsein und ihr Amerikanischsein irgendwie, zumindest habe ich das früher in der Kindheit immer so erlebt, nebeneinander laufen lassen konnten. Also irgendwie gab es da immer diese vermeintliche Vereinigung. Und so ein bisschen habe ich das erlebt während der WM in Deutschland 2006. Das war doch das erste Mal, als dann wieder, also ja, als ich erinnere mich dann eine Public Viewing, ich war da irgendwie 14 oder so und da habe ich noch ganz stolz mitgesungen und Flaggen und so weiter. Jetzt denkt man, vielleicht auch ein bisschen, also gut, damals unschuldig einfach mit dabei, aber ja, vielleicht ist es das irgendwie, dass wir uns nicht so richtig trauen, irgendwie uns als eins zu sehen. Ich meine, es wird so ein bisschen versucht mit der europäischen Identität. Ich weiß es nicht.
Hat ja auch nicht funktioniert.
Nicht so wirklich, nee. Ich frage mich auch immer, was das Ziel ist. Müssen wir jetzt alle, also wie viel Bratwurst muss ich essen oder was ist praktisch, wann ist es dann integriert genug?
Ja, ziemlich verrückt. Das ist immer so meine Frage. Nee, Quatsch. Weiß ich nicht. Also ich finde, meine Meinung, wir sind ein Multikulti-Staat und das finde ich auch gut. Und ich finde dieses Bunte und dieses Anderssein und das finde ich total cool. Und auch so dieses Kulinarische, das liebe ich total, ne? Dass ich jetzt in den Großstädten wirklich sagen kann, okay, ich gehe heute afghanisch essen und morgen gehe ich tibetisch essen. Und das finde ich halt viel geil, dass diese die ganze Welt irgendwie zu Gast ist irgendwie. Und das mag ich. Also ich glaube, das muss uns allen bewusst sein, dass wir hier alle irgendwie, ja, dass wir alles Menschen sind und.
Ja, und halt die Fragen, also, wenn man irgendwelche Probleme hat und unzufrieden ist mit gewissen Dingen, dann ist es ja absolut das Recht, das zu sagen und anzuerkennen. Aber wo sucht man die Schuld? Ich finde das interessant, dass irgendwie dann die Schuld meist bei, keine Asylsuchenden oder so gesucht wird für die eigene Unzufriedenheit. Dass man da vielleicht nochmal überlegt, wo ist mein Problem? Und ich habe ja ein Recht darauf zu sagen, okay, da und da geht's mir nicht gut. Aber wo sucht man die Schuld? Das finde ich irgendwie.
Ich war Silvester auf Kurzkreuzfahrt auf dem Rhein, habe mich dann mit den Frontoffizieren an der Rezeption unterhalten und sie haben gesagt, wir haben bis zu 10 Beschwerden pro Stunde und das Ganze 24 Stunden lang. Auch in der Nacht. Wir sind ja 24/7 besetzt, die Rezeption auf solchen Schiffen. Und da habe ich gefragt, über was beschweren sich die Leute? Und die Fahrt ging eigentlich von Köln aus. Wir sind dann in Duisburg gestartet, über Rotterdam, Amsterdam, Dordrecht und Antwerpen. Wir kommen in Amsterdam.
Also nicht zurück nach Bingen.
Nein, leider nicht. Sonst hätte ich dich ja wissen.
Ich wollte gerade sagen.
Wir kommen in Amsterdam an. Es hat geregnet. Die Leute sind zur Rezeption gegangen und haben sich beschwert. Was ist denn das für eine Scheiße? Es regnet in Amsterdam. Wir wollen uns die Stadt angucken. Es regnet. Und die standen da so, und was sollen wir jetzt tun? Also die beschweren sich wirklich über jeden Dreck. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Die sind mit sich unzufrieden. Und dann wird geguckt, über wen können wir schimpfen. Also
ja, es tut mir ja eigentlich leid. Weil, wie gesagt, hier im Rheinland, die sind eigentlich wirklich, also ich fühle mich hier wirklich sehr wohl.
Rheinländer ist ein gemütlicher.
Ja, es ist irgendwie, aber ich meine, es gibt ja Missstände. Es gibt Menschen, denen es nicht gut geht. Armut, Inflation, es gibt ja wirklich einige Krisen momentan. Und ich verstehe schon, ich meine, da muss man selber auch irgendwie gucken, wie man da durchkommt. Aber ja, ich finde auch, man muss auch nicht immer alles verstehen, wenn es jetzt um religiöse Unterschiede geht oder also wenn jetzt jemand wenn eine Frau sich entscheidet, ein Kopftuch anzuziehen, was interessiert mich das? Die soll doch, also was passiert mir, wenn sie das anzieht? Das ist irgendwie mir ein Rätsel. Warum man sich nicht auch ein bisschen nebeneinander leben lassen kann? Leitkultur und so, ne?
Das ist ja, das ist ja. Lass uns über Nena reden.
Okay, switch.
Kommen wir nachher nochmal dazu. Also wir wollen es ja. Du hast dich bei The Voice of Germany hast du dich angemeldet oder?
Ja, genau. Also das war direkt nach dem Abi. Was machen wir jetzt? Gerade die Zeit, also sag ich mal, ist eine perfekte Zeit halt, so zwischen lebensentscheidenden Momenten. Genau, dann habe ich mich bei The Voice angemeldet. Das war damals die zweite Staffel, also recht neu, tolle Show. Man hatte das Gefühl, hier werden die die Kandidaten, wir wurden Talents genannt, wir wurden respektvoll behandelt. Also komm, melde ich mich an. Und dann waren die Vorentscheide in Frankfurt und dann in Berlin und dort wurden dann auch die Blind Auditions aufgenommen. Genau.
Ja. Ist das jetzt wirklich die Show, wie sie im Fernsehen ist oder wie sieht es hinter den Kulissen aus?
Also Fernsehproduktionen sind natürlich immer ein bisschen mehr Aufwand, als man dann im Endeffekt sieht. Also für kurze Einspieler dreht man irgendwie ewig lang, für Mats das von links und rechts und nochmal laufen und so weiter. Das ist natürlich schon Teil von Fernsehproduktion. Aber die Live-Shows liefen schon so ab, wie sie dann da gelaufen sind. Das ist natürlich super aufregend gewesen für mich, irgendwie 19 aus dem kleinen Weiler hier Bingen raus in die Welt, sag ich mal. Aber es war schon eigentlich cool, weil ich sehe das halt als einen Schritt auf meinem Weg. Das war einfach eine gute Zeit. Ich war halt super unerfahren noch. Kameras, das war ein super großer Druck natürlich auch. Aber es war auch toll, einfach Teil von diesem Großen, von dieser Familie da zu sein. Habe ich auf jeden Fall einige Erfahrungen mitgenommen. Ja.
Dann stehst du auf dieser großen Bühne und singst deinen Song. Und dann haben ja die Juroren die Möglichkeit, den Knopf zu drücken und sich umzudrehen.
Ja.
Und hatte sich nur Nena umgedreht oder wäre sich noch umgedreht?
Ja, in meinem Fall hatte sich Nena noch umgedreht, ja.
Und dann hast du mit Nena zusammengearbeitet. Die war dann auch wirklich dein Coach, auch auf lange Zeit oder ihr Team eigentlich eher?
Also es ist alles schon ein bisschen her, ne? Über 10 Jahre. Ich versuche mich zu erinnern. Also es ist auf jeden Fall ziemlich aufregend gewesen, weil man Ewigkeiten probt und probt und probt für diesen Live-Moment und dann geht er irgendwie super schnell vorbei. Und das ist dann manchmal schon wie so ein Wusch. Also irgendwie kann man sich da nicht so erinnern. Es war nicht mein absoluter Wunschsong, den ich damals gesungen habe, aber ich war dann irgendwie okay mit ihm und klar war ich dann vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, dass nur eine sich umgedreht. Aber ich war auch irgendwie so ein bisschen überfordert. Das war damals Originaljury. Das heißt Xavier Naidoo, Nena Bossos und Ray Garvey.
Okay.
Aber ich wusste jetzt auch nicht genau, was ich gemacht habe. Also, ne, es ist einfach viel, was da passiert. Und dann, wir haben mit Nena zusammengearbeitet, aber auch vor allen Dingen mit ihrem Team. Also, da gibt es Vocal Coaches, die Band und so weiter. Also, da gab es schon ein größeres Team. Aber wir haben schon auch viel Zeit mit ihr verbracht, mit ihrer Familie. Ja, doch, es war schon auch spannend, ja.
Ist es denn so, wenn du bei The Voice irgendwie drin bist, dass du dann die große Kohle verdienst und gleich im Musikbusiness durchstartest? Oder ist das nur so ein.
Also, ich glaube, das ist unterschiedlich, je nachdem, was sich dann für Projekte ergeben. Also, während man dort ist, kriegt man mal eine Entschädigung, glaube ich. Ich meine, ich war ja in einer super Situation, gerade noch bei den Eltern wohnt. Andere mussten dann unbezahlten Urlaub nehmen und so. Das ist dann schon nochmal was anderes, ne? Vor allen Dingen, wenn du dann wöchentlich nicht weißt, okay, fahre ich jetzt morgen heim oder bin ich noch eine Woche weiter dort? Und ich meine, mittlerweile ist es halt so, dass es die Show natürlich auch sehr oft gibt. Damals gab es noch irgendwie diesen frischen Moment von, oh, das ist das zweite Mal. Das ist ja immer so eine Frage. In anderen Ländern werden diese Casting-Talentshows, glaube ich, manchmal ein bisschen besser genutzt, dass die Talente, die dort rauskommen, noch mehr unterstützt werden, ne? Und nicht, also ich glaube, hier verdient man vor allen Dingen während der Show an den Fernsehausstrahlungen. Das heißt, da ist eher das Interesse dran und die nächste Show und die nächste Show. Aber ich meine, es gibt einige, die da Fuß gefasst haben. Ich meine, die Frage ist auch immer, was ist erfolgreich? Ich meine, Millionen verdienen mit Musik ist sowieso so eine Sache. Aber gut, das ist vielleicht auch mein optimistisches Grundwesen. Ich finde, die Tatsache, dass ich immer noch Musik mache und davon lebe, ist schon erfolgreich für mich. Ne? Klar, eigene Songs und am besten immer in die Charts, das sind Träume, die bestimmt auch irgendwie dazugehören, dran geknüpft sind, aber muss man halt schauen. Was macht man draus? Ne?
Das kommt noch.
Ja, genau.
Dass du dich gegen den Rassismus eingesetzt hast, war das schon immer ein Thema für dich, dass du gesagt hast, ich will da was für tun, ich will Menschen unterstützen? Mhm. Oder gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ich muss jetzt was tun, irgendwie?
Also es ist natürlich eine Thematik, die ich mir nicht unbedingt selbst ausgesucht habe, sondern die natürlich schon auf mich drauf projiziert und geschmissen wird. Ja klar. Für mich war 2020 mit der Ermordung von George Floyd in den USA und den Anschlägen in Hanau, da wurde das auf einmal, kam das ganz nah an mich ran. Ich meine, Black Lives Matter lief schon eine Weile und man verfolgt das irgendwie, aber diese neue Form der Brutalität dann aufgenommen auf dem Video, was ich mir bis heute nicht angeschaut habe, aber und dann, glaube ich, war ja auch noch gerade Pandemiebeginn, das heißt, man war eh viel zu Hause und konnte sich auch nicht mehr flüchten in das Alltägliche, sondern man hat sich auseinandergesetzt, was ist hier los und welche Ungerechtigkeiten gibt es. Und dann dieses Thema mit dem strukturellen Rassismus. Was bedeutet das, wenn solche Sachen in Institutionen verankert sind, wenn Menschen, also Racial Profiling, wenn, ich werde eigentlich immer gefragt nach einem Ticket im Zug, das ist ja auch okay, wird ja jeder gefragt, aber also bestenfalls wird jeder gefragt, aber was bedeutet das, wenn ich eher verdächtigt werde, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich bin jetzt noch eine Frau, das ist nochmal was anderes, wenn man vielleicht ein schwarzer Mann ist. Aber diese Erfahrungen gibt es halt auch und die sind ernst zu nehmen, weil es dann gefährlich halt für jeden wird. Man, ne, also für jede Person mit sichtbaren Migrationsgeschichte. Und somit rückte das näher an mein Leben und ich dachte mir, ich möchte versuchen, mich einzusetzen. Ich finde, Teil meines Engagements ist auch einfach dieses Black Joy zelebrieren. Also darum geht, das geht nicht unterkriegen lassen. Man könnte auch einfach echt versinken in diesen Negativen und Resilienz zu entwickeln und zu sagen, ich möchte aber ein schönes und positives Leben haben und ich lasse mich nicht von diesen Nachrichten runterziehen. Das ist auch irgendwie meine Message.
Wie siehst du das, dass momentan die AfD so wahnsinnig viele Prozentpunkte gesammelt hat und ja fast alle, bis auf die CDU, glaube ich, alle Parteien überholt hat?
Also in mir sind unterschiedliche Gefühle. Manchmal denke ich, in welches Land soll ich denn abhauen? Das ist.
Die Frage stelle ich mir tatsächlich auch, ist das hier noch alles gesund, was hier passiert?
Ja, aber der Unterschied zwischen uns ist natürlich, dass du wahrscheinlich eher noch akzeptiert wirst hier als weißer Mann, als ich, verstehst du? Also das ist wirklich eine Gefahr, die ich spüre.
Ja.
Die ich, das finde ich, es ist manchmal echt also beängstigend. Ich bin immer zwischen kämpferisch, nein, ich bin, das ist auch mein Zuhause und ich setze mich ein. Aber dann auch, boah, wenn das mir hier zu heikel wird, dann hau ich ab. Aber ich weiß nicht genau wohin, weil Äthiopien ist jetzt auch nicht eine super stabile Demokratie. Das Wetter ist besser und meine Oma lebt dort, klar. Aber weiß nicht. Also es ist super beängstigend. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was man da genau machen soll. Ich weiß auch, dass es mit Sicherheit Menschen gibt in meinem Umkreis, die mich eigentlich mögen und kennen, die auch aus Protest, Verzweiflung, was auch immer, die AfD wählen. Ich weiß nicht, wie man diese Menschen erreichen kann. Das ist eigentlich die Hoffnung, die ich habe, dass man die Menschen, die man noch zurückholen kann, dass man die halt nicht verliert.
Du sagtest jetzt, dass ich hier irgendwie ein anderes Standing habe. Vom Äußeren vielleicht schon. Die Woche beim Neurologen. Ich musste eine Untersuchung machen lassen. Und da guckte er sich die Akte an und sagte, oh, psychisch krank. Oh, die Psychopharmaka. Okay. Ja, das liegt an den psychischen Erkrankungen. Und da habe ich gesagt, das ist aber relativ neu, diese Symptome, die ich habe. Da guckte er nochmal, ja, das ist ganz klar psychisch. Und das finde ich halt auch so schlimm.
Auch eine Stigmatisierung.
Ist ja auch eine Stigmatisierung. Das ist ja auch so ein Stempel. Du bist psychisch krank. Das liegt da dran. Hast Pech gehabt. Und das ist ja auch ein Stigma irgendwo, wo Menschen, die eine Krankheit haben, ja im Endeffekt auch irgendwie negativ dastehen oder halt auch von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden. Und das ist ja selbst so, dieser Spruch, der ist, glaube ich, oder was heißt dieser Spruch, diese Aussage, einen gebrochenen Arm siehst du und da kriegst du die Hilfe, die du brauchst, aber wenn du psychisch krank bist, kriegst du halt nicht die Hilfe, die du brauchst. Und ich habe es ganz häufig auch festgestellt, wenn ich dann sage, du, pass auf, ich trinke keinen Alkohol mehr oder ich kann das nicht, weil, ne, aufgrund der Krankheit, dass ich weggestoßen wurde. Wie, du trinkst keinen Alkohol mehr? Ach, dann geh mal.
Aber jetzt stell dir mal vor, man ist eine schwarze Frau in Deutschland, vielleicht ist man queer, lesbisch, hat eine Behinderung und durch die eigene ganze Geschichte, ich meine, dass psychische Erkrankungen sind in der Community auch weit verbreitet, aber leider nicht oft erkannt. Ich finde es super, wenn man selber sich reinversetzen kann und du kannst es praktisch ein bisschen erspüren oder verstehen, was wir meinen. Aber diese Layers, also diese verschiedenen, wie sagt man, Schichten, die dazu gehören. Also ich merke das ja auch als Frau im Musikbusiness. Ist auch spannend, was man da so erlebt. Weißt du, das sind ja diese verschiedenen Schichten, die dann dazukommen, wo man da manchmal denkt, Hilfe.
Ich finde, das kann alles so einfach sein. Also wie schon gesagt, ich war jetzt ja in Amsterdam und ich finde Amsterdam einfach eine total tolle Stadt, kulturell auch eine tolle Stadt. Und ich habe das Gefühl, dass da irgendwie alle miteinander irgendwie, also das, was Amsterdam nach außen hin ausstrahlt, ob es nun wirklich so ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das da alles viel herzlicher ist.
Also ich glaube, dass die Gesellschaft, ich kann es jetzt nicht in Zahlen belegen, aber durchaus auch ziemlich interkulturell geprägt ist durch die halt Kolonien, die die Niederlande hatten. Ne? Es gibt da eine große surinamische Community zum Beispiel, die sich aber auch über Sprache und so weiter ganz klar als, ich glaube, als Holländer identifizieren. Ist wahrscheinlich bei jedem auch anders. Das erlebt man ja auch in Frankreich oder Belgien, wobei die auch Probleme haben. Nur da sieht man schon eine diversere Gesellschaft auch in höheren Schichten. Also hier ist es ja immer noch seltener, dass man Polizistinnen oder so of color sieht, wie auch immer. Das kommt jetzt immer mehr und das ist auch wichtig, ja, dass Repräsentation überall stattfindet. Das ist wie mit meinen Eltern, die als Apotheker hier in einem kleinen Dorf gearbeitet haben. Das hat natürlich für die Anerkennung wahrscheinlich auch geholfen. Aber die dann auch Nachhilfe geben konnten und so weiter. Das ist natürlich direkt ein anderes Standing, sage ich mal. Aber das ist jetzt meine individuelle Geschichte. Und wenn du jetzt Eltern hast, die Arbeiterinnen sind und wirklich Tag und Nacht mit mehreren Jobs, das ist ja auch die Realität von vielen. Ja, dann ist es schon wieder schwieriger.
Ich habe mal, ist schon länger her, habe ich mal einen jungen Mann interviewen dürfen. Der war, glaube ich, 20 und meine Schwester war 16. Und die sind geflüchtet aus dem Iran oder Irak. Und das war irgendwie so gewesen, dass die Eltern Geld hatten und gesagt haben, komm, hier ist Geld, ihr flüchtet jetzt dahin, wo es euch besser geht, Richtung Deutschland. Und er ist wirklich zu Fuß von dort aus mit seiner Schwester nach Deutschland geflüchtet. Und der hat so diese Geschichte erzählt. Und ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, was dieser junge Mann und dieses junge Mädchen, was die da erlebt haben. Mhm. Und die wollen dann ja eigentlich nur ankommen und einen sicheren Raum haben, wo sie einfach sagen können, okay, wir können jetzt hier leben, wir können uns hier was aufbauen. Und ich glaube, die Generation, die jetzt in Deutschland lebt, die weiß ja gar nicht, wie fühlt sich Krieg eigentlich an. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass wir das halt durch Erzählungen kennen, aber das nie miterlebt haben. Also Flucht und Vertreibung.
Was das bedeutet. Ja, und auch dieses Gefühl von, also erstmal muss man natürlich sehen, die Geschichten sind super divers. Man kann nicht von den Migranten, man kann nicht von den schwarzen Deutschen sprechen, weil jede Geschichte anders ist. Das musste ich auch erstmal lernen. Wo ist denn mein Platz? Ich kann nicht für Arbeiterkinder sprechen, wenn meine Eltern irgendwie Akademikerin sind. Das heißt aber, ich versuche einfach meine eigene Sichtweise auch zu prüfen. Wo komme ich her? Ich bin mit vielen Privilegien aufgewachsen. Meine Eltern konnten mir in der Schule helfen, auch wenn es sprachlich schwierig war, war Abitur. Und so diese Unterstützung in Bildung und sowas, das war halt einfach möglich. Das heißt, das muss man erstmal verstehen. Und dann die Ermöglichung von sich selbst was aufzubauen. Ich weiß nicht, diese Idee von Menschen kommen und wollen uns irgendwas wegnehmen oder auf der faulen Haut oder so weiter. Bürokratie ist auch ein Thema in diesem Land. Wie schnell kann jemand arbeiten, der es möchte? Denn Arbeiten ist ja auch für viele die Möglichkeit, dann die Integration voranzutreiben, ne? Kontakt mit anderen Menschen, Sprache, ja auch Lebenssinn im Sinne von, ne, man hat irgendwie Rhythmus und so, aber es sind dann irgendwie super viele Prüfungen, da müssen sie erst Sprachkurse machen. Was gut ist, dass es jetzt diese Sprachkurse gibt, die gab es damals, glaube ich, zu den Zeiten meiner Eltern nicht. Aber wir machen es uns irgendwie dann schwierig, habe ich das Gefühl.
Ich finde Integration total wichtig, also ich finde das.
Ja, wichtig, aber wie macht man es, ist ja die Frage, ne? Und dann will man sie natürlich auch nicht ausnutzen, ausbeuten, das finde ich auch richtig, irgendwie als billige Arbeitskräfte irgendwo. Wie kriegt man das zusammen, ne?
In Walsrode, wo ich herkomme, gibt es ein Kulturzentrum. Mhm. Das ist ganz witzig, das war früher das Jugendzentrum. Also da bin ich als Jugendlicher oder als Kind hingegangen. Jetzt heißt es Kulturzentrum. Und man will einfach versuchen, alle Kulturen in dieses Zentrum zu bekommen und das Ganze von Null bis Open End. Da gibt es dann, was weiß ich, Spanischkurse. Ja, da kommen die unterschiedlichsten Leute zusammen, die wollen Spanisch lernen. Oder es gibt halt für geflohene Männer eine Gruppe, dass die sich einfach mal austauschen können. Und da findet, finde ich, Integration statt. In solchen Zentren, wo halt alle Kulturen aufeinandertreffen, wo dann auch gemeinsam gekocht wird. Ich finde, Kochen oder über, das ist für mich auch Kultur. Also.
Ja, ich glaube, diese Form von Begegnungsstätten sind wichtig. Also da versuche ich mich auch zu engagieren. Bei uns gibt es so ein internationales Frauentreff in so einem Stadtteilzentrum. Diese Stadtteilzentren werden ja gefördert von, ich weiß nicht, ob Stadt oder Land, auf jeden Fall gefördert, irgendwie bereitgestellt, meist in den schwächeren Stadtteilen, das ist jetzt in Bingen jetzt nicht so gravierend wie vielleicht in der Großstadt, aber auf jeden Fall gibt es da jetzt auch die Begegnung von verschiedenen Frauen jetzt mal als Safe Space, interkulturell, international. Und das finde ich auch total schön. Denn nur wenn man mal zusammenkommt, wenn jeder in seiner Ecke ist, das ist das, was ich meinte, und immer nur mit seinen Leuten, das ist ja auch die Gefahr manchmal von Social Media, dass man sich eine sogenannte Bubble schafft. Ich habe das auch gemerkt, ne? Ich gucke natürlich auch, was konsumiere ich, was tut mir gut und so weiter, aber dann merkt man manchmal gar nicht, okay, was ist denn gerade Stimmung, welche Sorgen sind denn da oder so weiter. Und was treibt gerade die Menschen um? Und dann fühlen sie sich vielleicht manchmal nicht gesehen, ja. Und dann kommt man nicht zusammen. Also das ist wichtig, dass man irgendwie verbinden arbeitet, weil Trend, das machen schon genug andere.
Ich finde das total cool mit meiner Selbsthilfegruppe. Wir sagen immer, im normalen Leben hätten wir uns, wie wir da sitzen, niemals kennengelernt. Wir sind jetzt irgendwie 16 oder 18 Menschen. Total unterschiedlich, ne? Also von arm bis reich und Männlein, Weiblein, divers, alles. Wir hätten uns im normalen Leben nicht kennengelernt. Aber diese Gruppe hat halt diese Basis geschaffen, dass sich total unterschiedliche Menschen kennengelernt haben und auch lieben gelernt haben. Also das heißt, die Leute werden akzeptiert. Ja, da ist jeder gleich irgendwie. Und das ist halt genau das, was du auch sagtest mit diesen Begegnungsstätten, glaube ich, ganz wichtig, dass wir diese Begegnungsstätten schaffen.
Weil irgendwas findet man doch immer in der anderen Person, was einen verbindet. Also wir
das ist
sind
ja das Interessante an Begegnungen, andere Menschen kennenzulernen.
Dafür braucht es halt Räume. Ich meine, es gab bei uns auch immer hier so ein internationales Begegnungsfest. Man muss dann auch gucken, okay, was ist denn jetzt gerade wichtig? Okay, international, interkulturell, worum geht's? Wenn jetzt sind die zwei, ich bin ja jetzt irgendwie auch die zweite Generation bei Arbeitsmigrantinnen, ehemaliges Gastarbeiter, gibt es ja jetzt mittlerweile die dritte Generation und so, ne? Und wie schafft man es, mit die auch mit einzubinden? Weil wenn man da immer so von international spricht, fühlen sich die manchmal auch nicht angesprochen, ne? Also das ist ja nicht diese klassische, also wie gesagt, für meine Eltern ist es, wenn jemand zu ihnen sagt, sie sprechen gut Deutsch, ein Kompliment. Für mich nicht. Das muss man auch verstehen. Wir sind eine Familie, aber man muss sich schon immer die Person angucken. Das heißt, wenn man mit mir ein paar Worte wechselt und merkt, ach ja, die spricht ganz gut, dann muss man irgendwie das nicht nochmal betonen oder fragen, woher, also ne? Merkwürdig fragen.
Ich fand das in der ZDF-Reportage auch ganz spannend mit der Dame, die sich mit dir unterhalten hat und dir dann in die Haare gehen wollte.
Wo ich dann dachte, und vorher mir noch erzählt hat, in Afrika riechen alle.
Genau, so, ich meine, genau.
Wahnsinn. Ja.
Was stimmt bei den Leuten nicht, ne? Also, ich meine, wenn wir uns jetzt treffen würden, wir würden uns wahrscheinlich zur Begrüßung in den Arm nehmen oder so. Ja. Ich würde doch nicht in deine Haare rumwuseln wollen.
Ja. Ich glaube, da gibt es einfach, es ist ja auch hier nicht böse gemeint. Ich versuche dann immer noch zu sagen, ne, sich selber runterzubringen. Es gibt ja auch wirklich andere Gefahrenstufen, ne, wenn Leute pöbeln und dich irgendwie angreifen. Aber trotzdem muss man einfach manchmal selber sich prüfen und hinterfragen. Und auch wenn man das schon jetzt so 50 Jahre so gemacht hat, kann es sein, dass man vielleicht 50 Jahre lang übergriffig war und jetzt lernen sollte, Grenzen zu wahren. Also das finde ich auch wichtig. Ich meine, es ist erstmal schmerzhaft, wenn man was gesagt hat. Man hat es auch schon immer gesagt, man hat es schon immer gemacht. Das ist natürlich erstmal blöd, weil man muss ja einen Fehler eingestehen sozusagen. Aber ich sage, Fehler sind okay. Nur dann geht es darum, halt draus zu lernen.
Ich glaube, wir haben global mit der Wahl von Barack Obama zum Präsidenten von Amerika, da haben wir, glaube ich, schon den richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Weil wer hätte sich das gedacht, dass Amerika von einem Dunkelhäutigen oder
vom Schwarzen oder Afroamerikaner.
Ja,
natürlich, aber es hätte Trump gab es nur, weil es Barack Obama gab. Ne? Also es ist natürlich auch so die Antwort gewesen irgendwie. Es war für uns alle auch Hoffnung, natürlich, auch hier in Deutschland lebend. Wir haben uns sehr mit identifiziert, ohne jetzt genau auf die politischen Agenden irgendwie einzugehen und zu wissen, das war eine riesige Symbolkraft, absolut. Aber ich habe halt das Gefühl, es ist immer noch, also sehr viel schlimmer jetzt geworden danach. Und da frage ich mich halt schon, was ist das für ein, also Pendel, ne, was da schwingt. Ja.
Du hast vorhin gesagt, dein Kind ist jetzt 1 Jahr und 2 Monate.
Ja.
Wie siehst du das Heranwachsen deines Kindes? Ich meine,
ich glaube, das ist. Es ist, ja, ich weiß es nicht. Also, wir haben gerade die Woche.
Klar, oder?
Ja, also, mein Mann ist ja weiß und deutsch. Demnach ist mein Kind, ja, halb deutsch, halb äthiopisch oder wie man auch immer sagen will. Wir hatten gerade ein Gespräch, da wurde er als Mischling bezeichnet. Und ich habe gemerkt, dass mich das sehr gestört hat, sehr irritiert hat.
Ja.
Wieder Kontext, nicht schlimm gemeint und so weiter. Aber wir reden ja nicht von Hunderassen oder so, sondern von Menschen. Und ich habe mich gefragt, warum es so wichtig ist, das auch immer zu sagen. Warum kann man nicht sagen, man freut sich auf das kleine Kind, auf den Sonnenschein? Warum muss man diese Kategorie, diese Schublade, man braucht das irgendwie? Ich meine, es gibt im Amerikanischen, sagt man oft mixed oder biracial. Da gibt es Wörter, die dann besser klingen. Ich verstehe, dass man das unbedingt im Deutschen auch braucht. Binational stimmt ja nicht ganz, weil ich bin ja auch deutsch. Ne? Es fehlen noch so die richtigen Worte, aber ein bisschen Sensibilität würde mich freuen. Also ich weiß, ich erhoffe mir, dass ich einen starken, resilienten, stabilen Sohn erziehen kann, weil nur so kann man bestehen in der Welt. Dass wir eingehen auf seine Gefühle, dass wir drüber sprechen, was er erlebt. Denn wir sind hier in einem Umfeld, was durchaus nicht so super divers ist. Ich meine, es ist eine Kleinstadt hier in Bingen. Aber solche Sachen können dir natürlich auch in größeren Städten passieren. Es geht von innen heraus, müssen wir die stärken. Also man kann nicht so beschützen, da müsste man ja ständig um das Kind drumherum sein. Man will ja Flügel geben und es ranwachsen lassen. Aber ich finde, das ist ein anderes Level, weil mich selbst zu verteidigen, fällt mir leicht. Aber für ihn, also das möchte ich natürlich auch, aber es ist das Schwere. Doch, ja.
Was wünschst du dir so jetzt zum Schluss der Episode, so wo du jetzt sagst, das ist das, was ich mir wünschen würde?
Ich wünsche mir Verständnis füreinander, offene Augen und Ohren und Herzen, um mit Empathie sich zu begegnen. Denn wenn man sich nur so Mühe irgendwie in eine andere Person reinversetzen kann, kann man, glaube ich, eine Verbindung schaffen. Und das brauchen wir. Das brauchen wir wirklich, glaube ich, sehr, sehr dringend. Denn ich möchte es nicht so negativ sehen. Ich finde, man kann ein wunderschönes, also ich liebe das Leben. Ich liebe es auch hier in Deutschland zu leben, meistens. Und ich möchte da mithelfen und dran arbeiten, dass man ja ins Gespräch kommt. Ich habe nicht immer die Kapazitäten dafür und da bitte ich auch um Verständnis, dass Menschen, die Rassismus erfahren, nicht ständig darüber reden können und wollen, weil das ist wahnsinnig ressourcenintensiv. Das heißt, da muss man auch einfach respektvoll, empathisch sein und einfach sich auch selbst weiterbilden. Es gibt genug Materialien und die Welt verändert sich und Deutschland demnach auch. Und das sollte man offen begleiten.
Tolle Worte zum Schluss. Ich würde gerne noch ergänzen, dass wir einfach sehen sollten, dass wir alle Menschen sind und das Reden und Zuhören eine ganze Masse dazu beiträgt, dass wir halt andere Leute kennenlernen oder auch andere Kulturen kennenlernen können und einfach mal hingehen und die Leute darauf ansprechen. Hey, wie geht's dir eigentlich?
Ja, das ist wichtig, ja. Deshalb liebe ich auch deinen Podcast-Namen so. Semikolon. Semi passt ja auch gut so in meine Welt und wir sind ja irgendwie alle so zwischen Punkt und Komma.
Und ein bisschen cool darf es auch sein.
Ganz genau.
Nein, ich sag ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Das hat mir sehr viel Spaß gerne
gemacht. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir quatschen. Ja. Sollen wir eine zweite, eine dritte, eine vierte Episode nochmal aufnehmen?
Nee, das war echt toll. Vielen Dank, dass ich mein Podcast-Debüt bei dir machen durfte.
Ja, ich bin begeistert. Deine Kontaktdaten stelle ich in die Podcast-Show-Notes, dass die ganzen ZuhörerInnen
sehr cool
Kontakt zu dir aufnehmen können, wenn sie das denn
möchten. Sehr gerne.
Und bei Spotify kann man dich auch hören und bei YouTube kann man dich sehen und beim ZDF kann man dich auch sehen. Ich verlinke das alles.
Schön.
Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Jetzt habe ich dich unterbrochen, sorry.
Nein, ich stimme dir hier nur zu. Yeah, aha. Do it.
Ich sag lieben Dank, dass du da warst. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns einfach ein Like, schreibt uns oder kontaktiert uns, empfehlt uns weiter, auch eine ganz wichtige Geschichte, uns weiter zu empfehlen. Und habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Das war der Semikolon Project Podcast für heute, dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau vorbei und unterstütz uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.